Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Gewalt gegen Amtsträger ist ein Thema, das derzeit wieder vielfach diskutiert wird. An diesem Wochenende wurde über eine Zunahme von Straftaten gegen Mandatsträger im vergangenen Jahr berichtet. Wir schauen uns das gleich am Beispiel Köln an, wo es heute die Trauerfeier für einen neulich getöteten Mitarbeiter der Stadt gab. In Kiel beschäftigt uns heute der vor kurzem vorgelegte Plan für saubere Luft, mit dem Dieselfahrverbote verhindert werden sollen. Und in einer Reportage aus Berlin zeigen wir, warum Aldi derzeit zu einem Symbol gegen Gentrifizierung wird. ...2020 ist ein Jahr, in dem es mit Blick auf Wahlen eine kleine Verschnaufpause gibt, bevor im kommenden Jahr unter anderem dann planmäßig zumindest der nächste Bundestag gewählt wird. Aber in diesem Jahr stehen Kommunalwahlen an, darunter Nordrhein-Westfalen. Und das ist ja immerhin das bevölkerungsreichste Bundesland. Nicht nur dort ist das Thema Sicherheit von Kommunalpolitikern bzw. Vertretern von Behörden in diesen Wochen wieder besonders groß. Vor einigen Wochen wurde in Köln ein Mitarbeiter der Stadt erstochen. Heute gab es die Gedenkfeier für ihn, die Moritz Küpper, unser Landeskorrespondent, verfolgt hat. Herr Küpper, in welcher Atmosphäre fand das Ganze statt?
Nun, in erster Linie, wie das natürlich immer bei solchen Anlässen ist, herrschte da Betroffenheit. Das Ganze hat stattgefunden in einer großen Halle in einem Bürgerzentrum im Kölner Norden, dem Stadtteil Nippes. Über 200 Menschen waren da heute Vormittag gekommen. Es war, anders als vielleicht andernorts in dieser Republik, durchaus auch bunt, denn Kurt Braun, der getötete Mitarbeiter der Stadt Köln, war ein großer Karnevalist. Da waren auch alle großen Karnevalsgesellschaften in Köln, ist das ja eine doch durchaus ernste Sache, vertreten. Die Menschen kamen teilweise in ihren Uniformen und daneben waren ebenfalls natürlich auch ganz viele andere Uniformträger da. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Mitarbeiter des Ordnungsdienstes. Denn Kurt Braun wurde ja bei der Ausübung, Sie haben es gesagt, seines Dienstes getötet. Also es war eine würdige Trauerfeier, eine Trauerfeier, bei der Freunde und Angehörige, die Kirche, die Politik, die Stadtspitze Kölns, der öffentliche Dienst, die Karnevalsgesellschaften mitgewirkt haben, die an den Menschen Kurt Braun erinnerten, aber zugleich auch noch einmal an diese unfassbaren Umstände, den Angriff des mutmaßlich psychisch kranken Mannes auf eine Person des öffentlichen Dienstes in Erinnerung gerufen haben.
Und mit Blick darauf, dass eben auch Politiker vor Ort waren, sich dazu schon geäußert haben, hat man sich heute dazu auch politisch geäußert?
Ja, es gab eine Rede der Kölner Oberbürgermeisterin von Henriette Reker, die ja angesichts des Attentats auf sie selbst im Oktober 2015 auch persönlich war.
Den Schmerz, den ein Messer hinterlässt, kann ich gut nachvollziehen. Und so fühle ich mich, Kurt Braun, auch persönlich sehr nah. Meine Wunde konnte verheilen und ich würde mir so sehr wünschen, dass Kurt Braun auch eine solche Chance gehabt hätte. Ihre Wunden werden hoffentlich irgendwann verheilen, liebe Angehörige.
Soweit also Henriette Reker. Dass Kurt Braun im Dienst für die Stadt Köln umgebracht wurde, diese Verantwortung laste schwer auf ihr, so Reker weiter. Der Tod von Kurt Braun fordere uns auf, alles dafür zu tun, damit sich ein solch schreckliches Geschehen nicht wiederholen könne, so Kölns Oberbürgermeisterin.
Ja, auf jeden Fall hörbar betroffen, die Oberbürgermeisterin. Und wie gesagt, die Attacke auf sie gab es ja erst vor wenigen Jahren. Was hat sich seitdem denn verändert bei der Debatte und bei den Maßnahmen?
Tja, das ist schwer zu sagen. Auf der einen Seite würde ich sagen, nicht viel. Natürlich für Frau Reker selbst schon. Da gab es immer wieder Personenschutz. Dieser Angriff, der folgende Prozess, haben das Thema ja auch immer wieder in die Öffentlichkeit geholt. Dadurch wurde es ja auch schon vor Jahren thematisiert. Aber diese Anfeindungen, diese Taten gab es ja immer wieder. Beispielsweise auch bei Andreas Holstein, dem CDU-Bürgermeister der westfälischen Stadt Altena, der im November 2017 angegriffen wurde, glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Oder auch schon vor 10-12 Jahren, auch hier in Köln, als der Bau der heutigen Zentralmoschee des Islamverbandes DITIB diskutiert wurde. Das hat mir gerade eben noch einmal der dortige Bezirksbürgermeister Josef Würges von der CDU berichtet, der auch bei der Trauerfeier war. Androhung der Todesstrafe durch die deutsche Reichsregierung hätte er damals bekommen, hat er mir erzählt. Dennoch, die Beantragung eines Waffenscheins, wie das ja jetzt ein Amtskollege aus Kamp Lindfort gemacht hat, aufgrund persönlicher Bedrohung dort aus dem ja wohl rechten Lager, und über die muss ja nächste Woche das Verwaltungsgericht in Düsseldorf entscheiden, das Ganze hält Würges für den falschen Weg.
Das lehne ich ab. Das ist Quatsch. Das ist Blödsinn. Ich hätte das auch machen können damals. Die Bedrohungslage war ja sehr, sehr stark. Aber das ist mir nie in den Sinn gekommen. Nein, die Gefahr besteht, wenn man sowas hat, dann windet man sie irgendwann auch an und trifft vielleicht den Falschen. Das überlasse ich den dafür zuständigen Damen und Herren unserer Polizei. Die sind da besser geschult. Und die können das auch und ich fühle mich von denen auch gut behütet. Ich brauche keinen Waffenschein und keine Waffe.
Soweit also Josef Würges, Bezirksbürgermeister aus Köln, der ebenfalls schon schwer bedroht wurde.
Und für die Kommunalwahlen in diesem Jahr, in diesem Herbst, sind da Verschärfungen geplant?
Nun, die Diskussion gibt es, eben natürlich auch angeheizt durch die jetzigen Vorfälle, gibt es aber auch schon bundesweit. Auch in anderen Bundesländern haben sich ja Menschen wegen der Bedrohung aus ihren kommunalen Ämtern zurückgezogen. Der Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle von der FDP aus Niedersachsen, der fordert beispielsweise, dass der Gesetzgeber tätig werden soll, dass Kommunalvertreter besonderen strafrechtlichen Schutz genießen müssen. Allerdings in der Praxis vor Ort ist es dann immer schwierig, da es letztendlich ja so viele Situationen gibt und auch so viele Vertreterinnen und Vertreter und diese natürlich, wie es ja auch der Bezirksbürgermeister Würges gerade gesagt hat, nah bei den Menschen sein wollen. Also bei der Stadt Köln jedenfalls hat man reagiert, will nun ein Meldesystem einführen. Das hat zumindest Kölns Stadtdirektor Stefan Köller gerade gesagt.
Ja, wir sind schon seit einiger Zeit dabei, den Schutz unserer Mitarbeiter zu verbessern. Dazu zählt insbesondere ein zentrales Meldesystem, mit dem wir tatsächlich erfassen, wann Mitarbeiter, egal aus welcher Dienststelle, in ihrem Dienst angegriffen worden sind oder tätlich oder auch verbal angegangen worden sind. Ich glaube, ein solches System ist notwendig, leider notwendig. Diese Erkenntnis ist jetzt bei allen Städten vorhanden. Wir sind seit Sommer dabei, das aufzubauen und gehen davon aus, dass wir das in diesem Frühjahr auch an den Start bringen können.
Kölns Stadtdirektor Stefan Keller. Andernorts beim Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz beispielsweise, da gibt es schon länger Sicherheitsempfehlungen für KommunalpolitikerInnen.
Vielleicht können wir noch einen kurzen Schwenk machen zu einem anderen Fall, der in Köln diskutiert wird. Ein CDU-Lokalpolitiker, der Fall wird seit der vergangenen Woche intensiv diskutiert, der einen Mann angeschossen haben soll aus Porz im Stadtteil. Was ist da bekannt?
Nun, das ist ein Vorfall, der sich kurz vor dem Jahreswechsel ereignet hat. Der Ende, bei dem hat letztendlich ein Bezirkspolitiker, Sie haben es geschildert, auf einen jungen Mann geschossen, ihn in der Schulter verletzt haben soll. Die Ermittlungen in dem verlaufen. Der 72-Jährige wurde nach der Festnahme auch wieder freigelassen. Er war vor seinem Haus auf eine Gruppe von jungen Männern getroffen. Dort soll es laut gewesen sein, deshalb ist er rausgegangen. Dann soll es einen Streit gegeben haben, dann ist ein Schuss gefallen. Der Mann hat angekündigt, sein Mandat in der Bezirksvertretung erst einmal ruhen zu lassen. Die Staatsanwaltschaft hat sich dazu noch nicht abschließend geäußert und auch der Beschuldigte selbst noch nicht. Ihm wird ja schwere Körperverletzung vorgeworfen. Es ist ein Fall, der vor allem in den sozialen Netzwerken hohe Wellen geschlagen hat. Es ist ein Fall, in dem es auch darum geht, nennt man den Namen des Beschuldigten oder nicht. Da stehen sich Persönlichkeitsrecht des mutmaßlichen Schützen und eben das öffentliche Informationsinteresse gegenüber. Und über all das werden wir sicherlich noch berichten. Aber es zeigt sich auch an diesem Fall, auch an anderen Fällen, über welche Dimensionen und Auswüchse, Stichwort Waffenrecht, wir aktuell auf kommunaler Ebene sprechen müssen.
Danke, Moritz Küpper. In immer mehr Städten in Deutschland gibt es Dieselfahrverbote. In Kiel gibt es sie noch nicht. Und die Stadt will das verhindern mit einem neuen Plan zur Luftreinhaltung. Johannes Kulms stellt ihn vor.
Vor einem knappen Jahr ist Kilian Nicolo umgezogen. Nun wohnt er mit zwei Kumpels am Kieler Theodor-Heuss-Ring. Alle drei Zimmer der Altbau-WG gehen hinaus zur Stadtautobahn.
Also Fenster auf ist jetzt, sagen wir mal, im Winter sowieso nicht so drin. Aber im Sommer halt, wenn man abends mal vom Fernseher sitzt oder so, hört man halt immer noch den Lärm und muss halt auch die Lautstärke dementsprechend hochdrehen.
Ja. Doch der Lärm ist nur ein Problem. Deutlich gesundheitsgefährdender ist die Stickoxidbelastung auf der wichtigen Ost-West-Achse. In einem Ranking landete Kiel 2018 nach Stuttgart, Darmstadt und München auf dem 4. Platz bei den am meisten mit Stickstoffdioxid belasteten Städten. Doch in der WG von Kilian Nicolo ist das eher selten ein Thema.
So wichtig ist es jetzt nicht unbedingt, aber der Lärm ist halt allgegenwärtig und die Stickoxide, das hört man dann vielleicht in den Nachrichten. Ja, ist natürlich manchmal ein Thema, wenn man das jetzt gerade hört hier mit der schönen Anlage.
Mit der schönen Anlage meint der 28-jährige Student die Messstation, die direkt vor seinem Wohnhaus aufgestellt ist. 60 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter hat die Station noch 2018 gemessen. 2017 waren es sogar 64 Mikrogramm. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Fieberhaft suchen die Stadt Kiel und das schleswig-holsteinische Umweltministerium schon lange nach Wegen, um diese Werte zu senken.
Was wirksam ist, das wissen wir alle, ist die selektive Sperrung dieser 200 Meter Theodor-Heuss-Ring. Es geht ja hier nicht um einen großen Bereich oder viele Abschnitte oder gar die ganze Stadt, sondern um 200 Meter Theodor-Heuss-Ring, die betroffen sind, dass auf diesen 200 Meter ältere Diesel-Pkw eben in einer Richtung nicht mehr fahren dürfen, sondern eine 600 Meter Umfahrung fahren müssen.
Sagt Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan-Philipp Albrecht. Der grüne Politiker weiß, ebenso wie Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, dass Fahrverbote aus Sicht der Autofahrer ein sehr saurer Drops wären. Häufig haben sich die beiden politischen Hauptakteure in den letzten Monaten über eine konkrete Lösung gestritten. Damit soll jetzt erstmal Schluss sein. Denn nach langem Warten hat Albrechts Ministerium am 10. Januar den finalen Entwurf zur Fortschreibung des Luftreinhalteplans in Kiel vorgestellt. Grundlage dafür sind die Vorschläge, die das Rathaus geliefert hat. Drei Hauptmaßnahmen sollen ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge verhindern. Eine davon ist ein noch zu schaffendes Jobticket, das mehr Autofahrer zum Umstieg auf den Nahverkehr motivieren soll. Ein Rückgang der Stickstoffdioxidbelastung wird zudem durch eine Baustelle während der kommenden Sommermonate erwartet. Dann wird auf dem Theodor-Heuss-Ring statt einwärts nur noch eine Spur zur Verfügung stehen.
Diese Wirkung der Baustelle, die kann man relativ einfach berechnen, weil man einfach weiß, wie viele 10.000 Fahrzeuge dann nur noch durchpassen pro Tag.
Sagt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Als drittes gründet der SPD-Politiker seine Zuversicht auf ein Instrument, das von der Deutschen Umwelthilfe noch im vergangenen Sommer als Mickey-Maus-Maßnahme bezeichnet wurde. An mehreren Stellen entlang des Theodor-Heuss-Rings will die Stadt Luftfilteranlagen aufstellen lassen. Mehrere Firmen haben inzwischen Modelle entwickelt. Welcher Anbieter am Ende zum Zuge kommt, wird eine Ausschreibung zeigen. Fast ein Jahr ist es her, dass eine große containerähnliche weiße Box für mehrere Tage auf dem Bürgersteig der Stadtautobahn aufgestellt wurde. Hergestellt hat sie ein Unternehmen aus dem schleswig-holsteinischen Trittau. Geschäftsführer Robert Krüger erklärte den Mechanismus so.
Ja, das funktioniert im Grunde genommen ganz einfach. Wir saugen Luft hier in diesem hochfrequentierten und schadstoffüberladenen Bereich ein und führen ihn durch zwei Filterebenen gereinigt wieder nach außen.
Luftfilteranlagen, Jobtickets und eine Baustelle, all das klingt nach Maßnahmen, die den Autofahrern gar nicht wehtun. Doch wird dadurch der Stickstoffdioxidwert wirklich den erlaubten Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter unterbieten? Ja, sagt Kiels Oberbürgermeister Kämpfer und verweist darauf, dass schon durch die bisherigen Maßnahmen der Wert von zuletzt 60 auf 49 Mikrogramm gesunken sei. Harsche Kritik kommt dagegen von der Naturschutzorganisation NABU. Der Luftreinhalteplan sei das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt sei, die Grenzwerte nur mit Fahrverboten einzuhalten, so der Kieler NABU-Vorsitzende Hartmut Rudolfi. Die Kieler Industrie- und Handelskammer dagegen jubelt darüber, dass Fahrverbote erstmal vom Tisch sind. Auch Stefan Senf atmet auf. Sein Getränkemarkt liegt etwa 50 Meter entfernt vom Theodor-Heuss-Ring. Als im vergangenen Jahr zeitweilig Zufahrtsstraßen wegen der hohen Schadstoffwerte gesperrt waren, habe er viel Geld verloren und schätzungsweise 10% weniger Kunden gehabt.
Ich weiß nicht, ob das die Lösung für den Theodor-Heuss-Ring ist, aber für uns ist es eine Lösung. Wir sind zufrieden, dass das aus dem Luftreinhalteplan rausgenommen wurde und wir hier freie Ein- und Ausfahrt haben für unsere Kunden.
Doch ob die Maßnahmen wirklich wirken, müssen die nächsten Monate zeigen. Endgültig sind Dieselfahrverbote noch nicht vom Tisch, das weiß Kiels Oberbürgermeister. Die von ihm versprochene Stärkung des Nahverkehrssystems ist ein langer Weg. Und der Theodor-Heuss-Ring dürfte auch in Zukunft die wichtigste Ost-West-Achse der Stadt bleiben. Am schönsten wäre es natürlich, wenn nicht nur die Dieselfahrzeuge, sondern alle Autos hier verschwinden, scherzt Anwohner Kilian Nicolo.
Aber ich glaube, realistisch gedacht ist es nicht so möglich. Weil klar, es ist ja eine Hauptverkehrsstrecke und dementsprechend viel Verkehr. Also wäre schon schön, wenn man hier dann eine 30er-Zone vor der Haustür machen würde.
Eine Reportage von Johannes Kulms aus Kiel und von dort gehen wir weiter nach Berlin. Dort ist im Stadtteil Kreuzberg die historische Markthalle 9 derzeit ein Objekt, über das gestritten wird. Dort gibt es nämlich fast nur noch moderne und teure Einkaufs- und Essensmöglichkeiten. Das können sich viele vor Ort nicht leisten und sie stören sich jetzt aber besonders daran, dass die Filiale des Discounters Aldi in der Markthalle geschlossen werden soll. Darüber berichtet für uns Cornelius Wüllenkemper.
Am frühen Vormittag in der Markthalle 9 in Berlin-Kreuzberg. Hinter einer kleinen Sitzgruppe sind Transparente zum Dialog zwischen Kiez, Markthalle und Bezirk aufgestellt. Es geht um das Lebensumfeld, um die Lebensmittelversorgung und die soziale Gemeinschaft im Viertel. An einem der Tische sitzt Mediatorin Doris Wiedfeld mit einem der ersten Besucher des Tages.
Das heißt, Sie sagen, nicht so teure Mieten. Ich bin hier als Kind aufgewachsen. Ja. Die Mischung finde ich gut. Es muss erschwinglich sein. Es muss nicht alles so teuer sein.
Ja.
Es muss hier für alle funktionieren. Ja. Was gibt es noch, was Ihnen wichtig ist?
Ja, dass der Charme hier bleibt.
Der Mann mittleren Alters mit südländischem Aussehen lächelt, während die Mediatorin das Gespräch auf einem Formularbogen zusammenfasst.
Wir gehen so vor, dass alle Menschen, die hier ihre Themen, Anliegen, Interessen und auch Ärgernisse sagen möchten, willkommen sind. Die notieren, gerne selber notieren, aber auch im Dialog mit uns. Und es geht darum, tatsächlich ein breites Bild zu bekommen von den Anliegen, die es hier gibt im Kiez.
Sagt Doris Wiedfeld und blättert in einem dicken Ordner mit Gesprächsnotizen zum Markthallenkonflikt. Auf der einen Seite die Hallenbetreiber, die auf hochwertige, nachhaltig produzierte Lebensmittel für Ernährungsbewusste setzen. Und auf der anderen Seite die Kunden des Discounters in einer Ecke der Halle.
Yeah, I'm from Kentucky. I got a new job in the area, and so my colleagues were telling me all about here.
Bei Neukreuzbergern wie der jungen Frau aus Kentucky, die kürzlich in einem Start-up um die Ecke angefangen hat, sind der Streetfood-Market am Donnerstag und die hochwertigen Mittagstischangebote mit Biopasta sehr beliebt. Die Produkte aus regionalen Kleinbetrieben, die an den Wochenmarktständen verkauft werden, sind dagegen für die meisten alteingesessenen Anwohner zu teuer. Sie wollen, dass ihr Aldi bleibt.
Also wenn die Aldi zumachen, das ist für hier für die alten Leute eine Katastrophe.
Für die alte Dame, die seit mehr als 70 Jahren neben der Markthalle wohnt, wäre ein anderer Discounter wenige hundert Meter weiter keine Alternative.
Ja, dann müssen wir bis da hinten hinlaufen. Und das Laufen fällt einem ja auch schwer. Sie sehen ja, ich bin ja mit Krücke und alles, ne? Also das fällt mir schwer bis dahin.
Während der Fleischfachverkäufer am Stand in der Halle ein Kilo Entrecote für rund 65 Euro anbietet, zahlt man beim Discounter nur rund 25 Euro. Für Florian Niedermeier, einem der drei Markthallenbetreiber, geht es vor allem um die Frage, wie viel uns hochwertige, regionale Lebensmittel aus fairen Arbeitsbedingungen wert sind.
Ich glaube nicht, dass Aldi repräsentativ ist für Kreuzberg. Und ich glaube auch, dass umgekehrt die Markthalle eigentlich von den Werten sehr starke Überschneidung hat mit Kreuzberg. Also und zwar nachhaltig im Sinn von sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltig.
Wie viel dürfen Lebensmittel kosten? Nach monatelangen Auseinandersetzungen sind die Fronten verhärtet. Auch an den jetzt vom Bezirksamt gestarteten Vermittlungsversuch zwischen Anwohnern und Markthalle glaubt längst nicht jeder.
Meiner Meinung nach hier mit dem Dialogverfahren, das ist eine vorgeschobene Sache. Ja, wir haben ja uns alle befragt, aber man kann das ja überhaupt nicht kontrollieren.
Meint eine 79-jährige Dame, die seit über 50 Jahren im Kiez wohnt. Sie ist eine von 20 Mitgliedern der Initiative Kiezmarkthalle, die sich seit Monaten für den Erhalt des Discounters stark macht und 5.290 Unterschriften gesammelt hat, die demnächst dem Berliner Senat übergeben werden sollen. Die Verteidiger des Discounters fühlen sich vom Bezirksamt und Hallenbetreibern hintergangen. Der Auszug des Supermarkts sei längst beschlossen, heißt es, und dabei stünden allein die wirtschaftlichen Interessen der Hallenbetreiber im Mittelpunkt. Die profitierten von öffentlichen Subventionen, dabei sei für einen Großteil der Anwohner das Marktangebot nicht bezahlbar. Der Discounter ist längst zum Symbol für die zunehmende soziale Spaltung in einem Stadtteil geworden, in dem 25% der Bewohner auf Sozialleistungen angewiesen sind.
Mit der Kündigung von Aldi kündigt man nicht einfach einem Milliardenunternehmen.
Meint etwa Arif Büyük, der sich ebenfalls in der Anwohnerinitiative engagiert. Der Copyshop-Betreiber lebt seit fast einem halben Jahrhundert im Kiez.
Sondern das ist der Rauschmiss von den Aldi-Kunden, die da drin sind. Denn die Kunden, die heute bei Aldi einkaufen, das sind mehr als 2000 pro Tag, ein Großteil davon kauft gar nicht innerhalb der Markthalle ein, und zwar aus finanziellen Gründen. Ja? Dass die können einfach nicht 70 Euro für ein Kilo Filetfleisch bezahlen oder die Austern dort kaufen.
Man verstehe sich keineswegs als Luxusmarkthalle, sondern glaube an gerechte Wirtschaftsketten, beteuert dagegen Hallenbetreiber Florian Niedermeier. Trotz der großen Skepsis an der ehrlichen Gesprächsbereitschaft der jeweils anderen Seite ist die Teilnahme am Dialogverfahren mit Mediatorin Doris Wiedfeld groß.
Ein Bericht war das aus Berlin von Cornelius Wöhlenkemper. Am Ende dieser heutigen Ausgabe von Deutschland heute. Am Mikrofon war für Sie heute Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.